Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er stand schon als Restrisiko auf der Bühne an Anti-AKW-Demonstrationen. Er schrieb kurzerhand die Bundesverfassung um aus Protest gegen die Anti-Einwanderer-Stimmung. Er hat aber auch Kindergeschichten geschrieben, Theaterstücke, er fabuliert gerne und eigentlich wollte der 68-Jährige ein bisschen pensionierter werden. Franz Hohler schreibt aber noch immer und beobachtet, was in der Welt, der Schweiz passiert. Sein jüngster Erzählband «Der Stein» ist jetzt in den Buchhandlungen und Franz Hohler ist jetzt Gast von Susan Brunner.
Das Tagesgespräch.
Franz Hohler, wir haben Sie in den Schlagzeilen gehört, es hat eine Würdigung gegeben, der Lorio ist gestorben. Wie gut haben Sie ihn gekannt?
Persönlich nicht gut, nur oberflächlich. Einmal bei einem Anlass haben wir uns begrüsst. Und, aber natürlich als Leser und als Hörer und als Zuschauer habe ich ihn ganz gut gekannt. Mit seinen Fernsehsatiren. Aber auch mit seinen Zeichnungen und Text. Er war für mich einer der grossen deutschen Humoristen. Eine meiner Lieblingsszenen von ihm ist die vom Jodeldiplom, wo er als Reporter in einen Kurs geht über das Jodeln, wo man Jodeln lernen kann. Und es wird an der Tafel werden, die verschiedenen Jodel. Eigentlich Jodellaut angeschrieben. Jo, li, du, li, ö. Und die Leute müssen sie dann repetieren. Und dann fragt der eine, der da mitmacht, warum sie das mich. Und dann sagt sie, ja, wenn sie, ich habe gedacht, wenn, das für alle Fälle, dann habe ich doch mein Jodeldiplom. Und das ist ein Zitat geworden bei uns in der Familie. Wenn man sagt, wieso machst du jetzt das auch noch? Dann sage ich, ja, weißt du, dann habe ich mein Jodeldiplom.
Aber kennt so persönlich in dem Sinn sie nie?
Nein.
Ich weiß nicht, ob das ihr
ist. Aber es ist wie, wenn man ihn persönlich kennt hat, wenn man Text kennt von jemandem und wenn man ihn nachher das eine Mal sieht, sagt, ah, Lorio, schön, Sie zu sehen. Oder? Eigentlich kennt man ihn schon lange, oder? Hat man das Gefühl.
Wenn Sie so sagen, kennt man ihn schon lange, dann muss ich ein Beispiel sagen. Es hat heute Morgen jemand, der bei uns arbeitet, hat... ich weiss nicht, es hat da ziemlich Nebengeräusche, irgendjemand von da in einem Studio umeinander. Also, es hat da vorhin ein Nattel, dann haben wir schon gedacht,
sie geht. Das ist nicht meins.
Ich wollte sagen, es ist nicht ihr Nattel, aber da hinten hat es auf jeden Fall Nebengeräusche. Und ich denke, habe ich jetzt dem Herrn Hohler gesagt, er soll das Nattel abstellen. Mhm. Aber zum Zurückkommen, wegen, quasi, man hat das Gefühl, man kennt ihn so gut. Hat jemand, der bei uns arbeitet, hat heute Morgen gesagt, als er ihren Jahrgang gesehen hat, hat gedacht, also sie sind doch eigentlich viel älter, und zwar nicht wegen dem, wie sie aussehen, sondern der Franz Hohler ist doch schon immer da gewesen.
Ui.
Was macht das, wenn man, ich meine, so etwas wie eine Schweizer Institution, oder ich will es nicht vergleichen mit Lorio, aber auch beim Lorio hat man das Gefühl, der ist immer da gewesen. Man ist als Kind gewesen, man ist aufgewachsen mit dem Herrn Lorio, er ist ja 20 Jahre älter als sie, und trotzdem, man hat das Gefühl, der Franz Hohler, der hat es immer gegeben.
Ja gut, zum Teil liegt das vielleicht auch daran, dass ich früher die Kindersendungen gemacht habe, Franz und René, weil auf die komme ich immer noch sehr viel Echo über und ich merke dann, dass ich mit diesen Sendungen eine Art Kindheitserinnerung geworden bin von vielen erwachsenen Menschen. Und das, wo man sich wenn man sich an seine Kindheit zurückerinnert, hat man das Gefühl, das ist schon sehr lang her. Wer über 20 ist, Kindheit ist immer lang her. Und von dort her würde ich sagen, sehe ich es vielleicht eher ein bisschen als kleines Kompliment für das, was ich früher für Kind gemacht habe.
Kindheit tatsächlich ist immer lang her. Ich habe gestern mit einem Mädchen geredet, der 8 ist, und er hat gesagt, früher. Also von dem her, Kindheit ist glaube ich wirklich immer sehr, sehr lang her.
Ich passe auf mit dem Wort früher.
Ja, das würde ich sagen,
das denunziert einem als alter Mensch.
Man darf es nicht allzu früh anfangen sagen, wahrscheinlich.
Ja, bei jeder Reklamation, oder? Sagt sie, früher hat es doch da 2 Briefkästen gehabt. Sagt ja, früher.
Früher, ja, eben, wann ist das? Franz Hohler, ein Erzählband von Ihnen ist rausgekommen, ein neuer, erst gerade gestern, «Der Stein». Und ich will, es sind verschiedene Erzählungen, ich will eine Geschichte will ich zusammenfassen, dass Sie dann auch ein Stückchen daraus vorlesen. Die Geschichte heisst «Der Präsident» und eigentlich ist es eine Geschichte, wo ein Präsident, Bundesratspräsident, so wie es aussieht von der Beschreibung her, der geht arbeiten, begegnet dann einer Katze. Die Katze kommt mit ihm ins Bundeshaus und lässt eigentlich nicht mehr schauen, tut sich eigentlich einnisten in seinem Büro im Bundeshaus, und das gibt dann so verschiedene Szenen. Jetzt, bevor ich sie vorlese, an wer haben Sie gedacht? Der Herr Merz?
Ich habe probiert, an niemand bestimmt zu denken, weil Bundespräsident ist mir bei uns immer nur ein Jahr. Und ich habe es auch so geschrieben, dass ich denke, es könnte auch Präsident sein in Deutschland oder in Frankreich oder sonst noch. Also, aber es gibt nur Indizien, dass er in der Schweiz daheim ist.
Ganz genau, schon die Beschreibung von der Gassen, Bern, Bundeshaus und so weiter.
Ja.
Franz Hohner, eben, die Katze hat sich jetzt gerade im Büro vom Bundespräsident eingenistet, lässt nicht mehr look. Und ich hätte das hier Passage vorlesen.
Mhm. Vielleicht noch sagen, es ist eine junge Katze. Ein Kätzchen. Und dem kann er nicht widerstehen. Er weiß nämlich zuerst, als er merkt vor seiner Tür, dass die mitgekommen ist, hat sie probiert, ein paar Mal abzuschütteln. Wenn er sie zuerst hinten im Gang zum Fenster rausgehen, bringt sie aber dann nicht fertig. Und nachher nimmt er sie zuerst ins Büro, dann probiert er sie wieder rauszutun. Und jetzt kommt die erste Besprechung vom Tag. Bald traten die vier Herren von der Rüstungsindustrie ein. Man nahm auf der Sitzgruppe Platz, der Präsident erläuterte ihnen, weshalb Pakistan als Exportland nicht mehr in Frage kommen dürfte. Der CEO der größten Waffenschmiede betonte, es handle sich nur um Luftabwehrsysteme, die ja wohl kaum gegen die Taliban eingesetzt werden könnten, worauf der Departementschef eine vertrauliche amerikanische Information bekannt gab, aus der hervorging, dass die Taliban schon seit einiger Zeit Flugzeuge gegen afghanische Stellungen einsetzten. An dieser Stelle hüpfte die kleine Katze, die sich offenbar mit der Delegation eingeschlichen hatte, dem Präsidenten auf die Knie. Die Herren von der Rüstung waren perplex. Ihr neues Haustier?", fragte der CEO schließlich, halb im Scherz. "Ja", sagte der Präsident und kraulte der Katze den Kopf. "Ist sie nicht hübsch?" "Und wie heißt sie?", fragte ein Panzerwagenfabrikant. "Smeralda", sagte der Präsident zu seiner eigenen Überraschung. Die Katze schnurrte leise. Von dem Moment an verlief die Sitzung jedoch bedeutend entspannter, was ihre Ergebnislosigkeit erträglicher machte.
Franz Hohler, stellen Sie sich so vor, dass das so könnte passieren? Im Bundeshaus zum Beispiel.
Ja, auf alle Fälle. Sonst könnte es nicht schreiben. Das muss man sich als Autor möglichst genau vorstellen. Unerbittlich. Und auch die Situation probieren, vor dem inneren Auge so zu entstehen, wie man sie nachher möglichst drastisch könnte beschreiben. Oder möglichst plastisch, lenkt auch schon.
Mhm. Jetzt könnte man sagen, Franz Hohler, warum denken Sie über einen Tagesablauf von einem Präsidenten? Sagen wir jetzt mal, bleiben wir mal beim Bundesratspräsident. Wieso beschäftigt Sie das?
Ich probiere mir einfach vorzustellen, in was für ein System hinein, dass die Störung kommt. Oder? Die Katze, die junge Katze, das ist ja eine Störung. Das ist eine Irritation von etwas Normalem, vom Normalbetrieb. Und ich denke, jede führende Person hat einen ziemlich unerbittlichen Normalbetrieb. Das könnte auch bei einem, sagen wir jetzt, die Katze auch einem Präsidenten von einer Rüstungsindustrie können anhängen, oder? Dort hat sie wahrscheinlich genauso irritierend gewirkt. Aber es hat mir auch gewissen Spass gemacht, den politischen Ablauf einzubrechen und den ein bisschen durcheinander zu bringen.
Und zwar auf ziemlich vielen Ebenen.
Ja, also und dort ist eben ein Ablauf. Ein Tagesablauf ist das ja noch etwas, wo auch wie ein Kurzporträt ist vom politischen Alltag oder so, wenn ich mir den politischen Alltag vorstelle.
Sie stört einerseits, weil sie auf den Tisch hochhüpft, Sitzungen stört oder durcheinanderbricht. Aber es macht ja auch etwas mit dem Bundespräsidenten. Also ich denke, er kommt ja die junge Katze gern über.
Mhm.
Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, also ihr Bild von der Politik muss sein, also es ist der absolut schlimme Normalbetrieb, zermürbende, ergebnislose Sitzungen über weiss ich nicht was für Themen und dann die Liebe zu einer jungen Katze. Fehlt das in der Politik?
Ich könnte mir vorstellen, dass es an manchen Orten ein bisschen besser ginge, wenn alle mit einem Haustier kämen. Das Haustier relativiert, das Haustier hat vollkommen andere Interessen, oder? Und eigentlich ist Politik ständige Interessen, sagen wir, Interessenskraftfelder eingespannt. Und wenn ein Wesen kommt, wo die Interessen überhaupt nicht teilt, sondern will spielen und will fressen und ins Büro reinmacht und so, dann würde das ein bisschen relativieren. Und es würde ihm möglicherweise ein bisschen im Alltagsbetrieb, im politischen, ein bisschen der Ernst nehmen. Oder es würde ihm erlauben, eine Dimension abzubauen oder einen Schritt zurückzugehen. Das ist ja der Humor auch. Sagen wir im Loriose-Humor. Das ist auch immer ein Schritt können zurückgehen. Und das Ganze von einer anderen Perspektive aus anschauen.
Also gerade auch in einem Wahljahr, das wir jetzt haben.
Ja. Dass man sich ein bisschen weniger verbeisst in Probleme, wo man damit täglich konfrontiert ist. Und das ist klar, dass die Probleme da sind, um eine Lösung zu suchen. Ob man sie da findet, ist eine andere Frage. Aber etwas, wo ein ganzer Schritt außerhalb von dem steht, wäre für mich wünschenswert.
Das sieht nicht so aus in diesem Wahljahr. Ich will ein Beispiel nennen, wo wir alle im Moment damit konfrontiert sind. Es hat Plakat, wo steht, Masseneinwanderung stoppen. Was denken Sie, wenn Sie denen vorbeilaufen?
Ich frage mich immer zuerst, wenn Schlagwörter kommen, frage ich, ob die eigentlich stimmen. Stimmt das? Masseneinwanderung. Und dann höre ich aber so von 1% Zuwachs an Ausländern pro Jahr. Und denke, na, ist das schon eine Masseneinwanderung? Und dann beschäftigt einem natürlich, wenn man so ein Plakat sieht, dass das Fremde ausschließlich als Bedrohung angeschaut wird und dargestellt wird. Und das ist das, wo ich denke, das ist nicht fruchtbar. Weil letztlich ist schon die Unterscheidung, Ausländer und Schweizer ist etwas, wo einfach man muss auch immer mehr hinterfragt werden. Oder was ist das Gegenteil von einem Ausländer? Ein Inländer, oder? Von Inländern redet niemand. Aber wir sollten vielleicht ein bisschen mehr dazu kommen, dass wir uns als Land anschauen, wo verschiedene Leute drin wohnen. Und zwar mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit kommt mir zum Beispiel häufig entgegen, wenn ich Schulklassen besuche. Die Kinder. Und ich sehe, dass ich Kinder aus 10 Nationen oder was weiß ich, dann frage ich ab und zu mal eine Lehrerin vielleicht, was für Probleme gibt mit denen. Und die sagt dann, die Probleme machen, sind eigentlich die Erwachsenen. Dann muss man doch einmal ein Autogramm geben, den Kind, wenn man als jemand, der einem als Bekannten auch dort dargestellt wird, in der Schule kommt. Und dann sieht man, da gibt es natürlich gerade so viel Fatimas und Recheps wie Noah und Lena. Meistens sogar ein bisschen mehr, je nach dem Quartier. Und dann hat mir mal einen, wo mir seinen Namen gesagt hat, ist für Fatima. als Unterschrift, als Autogrammwidmung. Der hat irgendeinen ganz komplizierten Namen gehabt. Für Ibrik Wassif Karim oder so etwas. Dann habe ich im Moment gestutzt und gesagt, wie schreibt man das? Dann hat er gesagt, wie man es sagt. Und das hat mir gefallen als Haltung und ist ja ein ganz kleines Lehrstück gewesen für mich. Ich denke, jawohl, schreib es, wie man sagt. Das gehört da hin.
Als Fremdwahrnehmung, das ist so das eine, das andere, zum das Wort Masse ansprechen. Es wird in der Schweiz eine Stadt pro Jahr gebaut. In dem sind sie selber irgendwo geschrieben. Man sieht, das sind Agglomerationen. Wenn man da im Radiostudio Zürich zum Fenster sah, kann ich sagen, als ich beim Radio angefangen habe, ist da auch noch kein Wohnblöcke haben. Können Sie dann nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist nicht mehr die Schweiz, die ich kenne, da fühle ich mich nicht mehr daheim? Oder haben Sie noch Verständnis für das?
Ja, absolut. Es ist auch nicht mehr die Schweiz, die ich kenne, wo ich auf die Welt gekommen bin. Das ist völlig klar.
Und sind Sie froh darüber, oder ist das...
Es geht nicht um froh oder unglücklich, sondern darum, dass man einfach schaut und sagt, jawohl, so ist es, so geht's. Und selbstverständlich entgehen wir Bedrohungen auch nicht. Also wenn die Leiterin vom Sozialamt im Pfäffiken von einem Sozialhilfebezüger aus dem Balkan verschossen wird, dann schaue ich von dieser Nachricht auch nicht weg. Oder? Und das ist schon früher passiert, in Schötz, im Kanton Luzern zum Beispiel. Aber gleichzeitig entgeht mir auch nicht, dass die meine Kanalisation stopfen können, zwei flotte Bursten, dass die aus dem Balkan sind. Und dass unsere Alters- und Pflegeheime und Spitäler gar nicht würden funktionieren, wenn es da nicht einen Haufen Leute zum Beispiel aus dem Balkan oder aus anderen Ländern dabei hätte. Und da damit müssen wir umgehen. Und das ist kein reines Schweizer Problem. Das ist ja allen industrialisierten Ländern oder europäischen Ländern mehr oder weniger gemeinsam. Und überall gibt es die Bewegungen, die der Find im Ausland suchen oder vom Ausland kommend. Und plötzlich passieren Sachen wie, dass einer in der Schweiz im Parlament in Zug 14 Leute verschießt und ist ein Schweizer, oder in Utøya in Norwegen verschießt einer 69 junge Menschen und ist ein Norweger.
Sind so Sachen schwierig zum Vermitteln? Also wenn Sie jetzt sagen, sind ja viel, ich meine, Sie haben die Schwarzenbach-Zeit erlebt, Sie haben also rundum, oder man denkt, es hat immer wieder so Bewegungen gegeben. Aber was mir einfach aufgefallen ist nach der Minaret-Initiative, die angenommen worden ist, von einem grossen Teil, also gegen die Minaret, da sind Kulturschaffende sich dann plötzlich zu Wort gemeldet, wo man irgendwie das Gefühl hat, sie mischen sich gar nicht so recht ein. Sie haben zwar einmal eine Bundesverfassung umgeschrieben auf Toleranz und so. Man hat so das Gefühl, es ist eigentlich eine zaghafte Stimme. Stimmt der Eindruck nicht?
Also jetzt sage ich gleich mal früher, oder? zwischen 1970 und 1980 und so, in dieser Zeit hat es ja eine Abspaltung gegeben bei den Schriftstellern. Es hat vom Schriftstellerverband eine Gruppe gegeben, die sich abgespalten hat, und die hat nachher ziemlich rasch viele neue Mitglieder gewonnen. Gruppe Nolten hat eine aktivere Haltung postuliert, politisch, und hat zu jeder zweiten politischen Vorlage ein Kommuniqué rausgegeben und hat Statements gemacht und Petitionen. Und mit der Zeit hat man gemerkt, je mehr Kommuniqué das man rausgibt, desto weniger werden sie beachtet. Also es ist auch ein bisschen eine Frage vom Mass. Und ich habe, es braucht noch nicht viel, bis das zur Meinung wird. Also, ich war mal an einer Veranstaltung gesehen, wo geheiss hat, das Schweigen der Schriftsteller, oder? Das ist vom Tagesanzeiger, ist das organisiert gewesen. Und dann habe ich den Chefredakteur gefragt vom Tagesanzeiger, aber wieso, dass sie denn der Adolf Musch hat zusammen mit ein paar Professoren damals eine Erklärung abgegeben zur Politik und zum Stil von der Politik, oder? Sie hat das Silser-Erklärung genannt. Warum das nicht beim Tagesanzeiger abgedruckt worden ist? Und dann hat er gesagt, ja, sie wollen etwas machen, etwas bringen in einer verständlichen Sprache und in etwas, wo sozusagen, was weiss ich jetzt nicht, niederschwellig, würde man heute vielleicht sagen, oder? Abgefasst sind. Und dann kommt aber der Rückschluss, ja, die Schriftsteller sagen ja nichts, oder? Und wenn sie aber etwas sagen, dann druckt man es nicht. Es ist auch im Zusammenhang jetzt mit der Ausschaffungsinitiative, hat's sehr viele Aussagen gegeben, und zwar auch künstlerisch gestaltete Aussagen von einer Gruppe, die sich Kunst und Politik nennt, wo man kann eine Website anschauen kann. Und die Website gibt's, aber selbstverständlich gibt's tausend andere Websites. Die Frage ist, wer hört's, wer liest's, wer sieht's?
Sie haben einmal gesagt, Franz Holler, dass Sie eher zu den Altersmilden gehören. Was heisst das?
Sagen wir so, wenn man älter wird, hat man einfach vieles schon mal gesehen und hat Vorgänge auch schon erlebt. Man reagiert vielleicht nicht mehr mit der gleichen Heftigkeit auf Sachen, die einem früher eher empört hätten. Aber man nimmt sie wahr. Oder ich nehme sie wahr.
Und also nicht eine Müdigkeit?
Nein. Nein, ich finde sogar, wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Und auch, dass zum Beispiel, dass die Schweiz so gefragt ist, mich hat das ja alles ja positiv gesehen. Sehr wir sind ein unheimliches Ziel, alle wollen hier, alle wollen Franken, oder? Ich kann ja sagen, ja, toll, wahrscheinlich sind wir wahnsinnig gut, oder?
Und das amüsiert sich, dass all die Franken
wollen. Ja, und gleichzeitig kommen die ganzen, kommen die gesellschaftlichen Veränderungen, wo man dann eben einfach auch rasch ausblendet, wie viel, dass wir dem, was jetzt als Masseneinwanderung denunziert wird, wie viel, dass wir dem zu verdanken haben. Ich bin viel in den Bergen gesehen diesen Sommer, da kommt man an einem Stausee vorbei, dann liest man eine Gedenktafel. Und was steht drauf? 10 Italiener, 12 Italiener, 15 Italiener, die ums Leben gekommen sind bei unseren Staudämmen, die sie gebaut haben. Unsere ganzen Kraftwerke sind von Ausländern gebaut worden und von Schweizer geplant und finanziert. Ich finde, das muss man einfach einmal, das darf man nicht ausblenden, das muss auch gewürdigt werden. Und die Schweiz von früher, wo die Schweiz und der Schweizer gehört hat, ich bin auch gerührt, ich bin vorgestern im Zürichsee schwimmen und im tiefen Brunnen dort, wo der Zürichsee sich auftut gegen Bergen und nachher hupet es und dann fährt ein Schiff vorbei und hinten flattert die Schweizer Fahne. Und dann kommen mir die ganzen Schulreisen von vor 50 Jahren in Sinn, oder? Und das taucht für mich auch, ich bin durchaus ansprechbar auf das Schweizbild und ich habe die Schweiz sehr gern. Aber in dem gleichen Schweizbild von vor 50 Jahren haben für Dingkinder Platz gehabt, es hat kein Frauenstimmrecht gegeben, es hat eine derart grusige, grausame Aktion wie Kinder der Landstrasse gegeben, wo man den Fahrenden ihre Kinder weggenommen hat und sie hat wollen besesshaften zu wirklichen Menschen machen. Oder auch ein heutiges Bild, dass wir eine Frauenmehrheit im Bundesrat haben, das wäre dann absolut undenkbar gewesen. In dieser schönen, heilen, weit entfernten Schweiz.
Und eine Bundespräsidentin zum Zurückkommen auf den Anfang.
Richtig. Von dem. Und eine Frauenmehrheit, die gesagt hat, so, jetzt wollen wir keine AKW mehr. Ich bin geneigt, dass auch ein Stück weit in dieser Art von weiblichem Denken zuzuschreiben, die ich sehr schätze.
Der Pandoras-Büchs wird ich nicht auftun. Da gibt es Leute, die sagen, ich kann also zu denken, das sei dann weibliches Denken und so. Aber dort wird ihr gar nicht hin. Franz Holler, ich will noch zum Schluss eigentlich, dass ich...
Was? Sind wir schon zum Schluss?
Es ist wirklich zum Schluss. Es ist unglaublich, wie schnell dass das geht.
Hat viel geredet.
Aber was mir aufgefallen ist, hier im Erzählband «Der Stein» ist, immer wieder kommt Tod vor. Oder es kommt Geschichten vor, wo es gerade so knapp um den Tod, wo jemand knapp gerettet wird vor dem Tod, zum Beispiel von sibirischen Tiger, zum Beispiel von einem vierten König, also nicht von den drei Königen, sondern einem vierten König. Und ich muss doch fragen, mit 68 beschäftigt sich das mich?
Der Tod wartet auf uns alle. Und je älter er wird, desto näher kommt er. Ich habe mich das Leben lang immer wieder mit dem Tod beschäftigt. Ich lese manchmal ein Gedicht vor, und sagen, das ist ein altes Gedicht, das habe ich mit 21 geschrieben, über den Tod. Gleichzeitig ist er etwas vom Unverständlichsten und vom Irritierendsten, was es gibt. Insofern ist es für mich immer ein Thema gewesen.
Ich möchte, dass Sie noch einen Ausschnitt lesen aus «Der vierte König».
«Der vierte König», da kommt einer im Winter in ein Ferienhaus von Freunden, weil er über sein Leben nachdenken will. Und dann hört er ein Gesang. Männerstimmen waren es, die wohl unten im Dorf sangen, langsam und getragen, aber nach einer Weile merkte er, dass sie näher kamen. Er stand auf und hatte das Gefühl, das Steißbein sei ihm eingeschlafen. Hatte er so lang gesessen? Das Schneetreiben war dichter geworden, die Konturen der Häuser undeutlicher und durch die Flockenwirbel schritten drei Gestalten in langen Gewändern mit Königskronen auf ihren Häuptern, der vorderste in einem roten Mantel mit weißem Pelzbesatz und einem langen, goldglänzenden Stab, der zweite in einem blauen Mantel mit braunem Pelzkragen und der dritte trug einen kragenlosen, grünen Überwurf, der eher einer Jagdpelerine glich. Bald öffnete das Fenster und verstand nun einige der Worte des Liedes: Könige, Morgenland, Stern und Jordanstrand. Als er sich fragte, woher die Paukenschläge kamen, die den feierlichen Takt des Liedes angaben, sah er in einem geringen Abstand hinter den drei Sängern eine vierte Königsfigur in einem weißen Mantel, die eine große Trommel umgehängt hatte und mit einem Riemen über Schultern und Brust einen Hornschlitten hinter sich herzog. Vier Könige. Davon hatte er noch nie gehört.
Von vier Königen haben wir tatsächlich noch nie gehört. Franz Holler, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Der Franz Holler war Gast von der Susanne Brunner im Tagesgespräch und sein neues Buch mit Erzählungen mit dem Titel «Der Stein» ist jetzt in den Buchhandlungen rausgekommen, ist er im Luchterhand Literaturverlag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.